Da wir heute das erste Thema betrachten, möchte ich mit dem Vorspann anfangen, mit den einleitenden Worten für diese Gebetswoche. Als Thema ist ja vorgegeben die betende Ortsgemeinde. Unser Gebet für das neue Jahr ist, dass jeder, der ein Glied am Leib Christi der Ortsgemeinde ist, ein lebendiges Glaubensleben auf der Grundlage des Wortes Gottes führen möge. Wo bringst du dich als Christ mit deinen Gaben in der Gemeinde ein? Bist du einer, der im Gebet ringt, der den Herrn Jesus und sein Volk liebt und ihm dient? Mag jeder Ortsprediger ein Vorbild für seine Gemeinde sein und sie so führen, dass sie Gott wohlgefällig ist. Anhand der Betrachtung von 5 Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 wollen wir herausfinden, was unserem Herrn gefällt und welche Fallstricke des Bösen wir vermeiden sollen. Wenn wir uns vor ihm demütigen und um seine Barmherzigkeit und Gnade bitten, wird er uns gewiss leiten und uns zu einem hellen Licht in einer dunklen, gefallenen Welt machen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir starten ja heute Abend mit dem Thema 1, mit der Gemeinde in Ephesus, dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, was wir in Offenbarung 2 finden. Und wir wollen diesen Abschnitt jetzt miteinander lesen. Wer seine Bibel dabei hat, Offenbarung Kapitel 2, und wir lesen die ersten 7 Verse. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so sagt der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern einhergeht. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind, und hast sie als Lügner entlarvt. Und hast viel ertragen und hast Ausdauer, und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist, kehre um und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der mitten im Paradies Gottes ist. Die Offenbarung ist ja vom Johannes geschrieben, als er sich auf der Insel Patmos befunden hat. Wir lesen im ersten Kapitel der Offenbarung so diese einleitenden Sätze, den Gruß an die Gemeinden. Und dann wird uns berichtet, dass Johannes eine Begegnung hatte. Es ist eine besondere Begegnung. Er hört eine laute Stimme und er dreht sich um und möchte nach dieser Stimme schauen, wo sie herkommt. Und er sieht eine besondere Erscheinung. Es ist dann beschrieben in verschiedenen Facetten, darauf möchte ich nicht eingehen. Aber diese Erscheinung, sie gleicht einem Menschensohn, so lesen wir in Kapitel 1, Vers 13. Und diese Erscheinung, sie ist zwischen 7 goldenen Leuchtern und sie hat in der rechten Hand 7 Sterne in der Hand. Und diese Erscheinung, die stellt sich dann vor. Und das lesen wir Kapitel 1, Vers 17. Das will ich uns kurz lesen. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen hin wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und sieh, Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was jetzt ist und was danach geschehen wird. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind sieben Gemeinden. Also diese Erscheinung stellt sich hier vor, und ich will jetzt hier nur einen Punkt rausgreifen. Da heißt es, ich war tot und sie, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also derjenige, dem Johannes jetzt hier begegnet, der sich jetzt hier vorstellt, dabei handelt es sich um Jesus. Ja, Jesus ist der Erstling der Auferstandenen, der Erstgeborene von den Toten, lesen wir. Christus ist von den Toten auferstanden und der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind, heißt es in 1. Korinther 15, Vers 20 oder in Kolosser 1, Vers 18 auch. Also diese Person, die Johannes hier begegnet, ist Jesus. Und Jesus ist derjenige, der jetzt dann auch im Folgenden spricht. Und in Vers 19 haben wir gelesen, dass Johannes einen Auftrag bekommt. Er soll aufschreiben, was er gesehen hat. Das ist im ersten Kapitel geschehen. Da hat er das gesehen, diese Erscheinung gesehen und beschreibt uns diese Erscheinung. Dann soll er einen Bestandsbericht geben. Er soll schreiben, was jetzt ist, eine Bestandsanalyse. Das sind die Schreiben an die Gemeinden. Und er soll schreiben, was danach geschehen wird. Und das ist Prophetie. Und wir befinden uns jetzt hier in unserem Abschnitt, Offenbarung 2 vom ersten Vers, in diesem Berichten, in diesem Statusbericht der Gemeinden. Das, was jetzt ist, diese Bestandsanalyse. Und jetzt schauen wir uns kurz an, wer ist denn Absender, wer ist Empfänger dieses Berichts oder dieses Briefes. Es heißt im ersten Vers, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Also wir haben diese Verbindung zum ersten Kapitel, zu dieser Erscheinung. Es heißt, so spricht der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Und in Kapitel 1, Vers 20 haben wir gesehen, dass diese Sterne, dass das die Engel der sieben Gemeinden sind. Also Jesus ist das Haupt der Gemeinde und diese Engel, die er in der Hand hält, das sind die geistlichen Diener der Gemeinde. Er hält diese Diener in der Hand, diese Engel. Und das ist ein Bild dafür auf die Beziehung zwischen Jesus und seinen Boten. Jesus hält die geistlichen Diener in der Hand. Das heißt, er entscheidet, wer in dieser Hand ist. Er setzt ein. Jesus verwaltet, er organisiert und er beschützt sie. In dieser mächtigen Hand von Jesus sind diese Engel. Wir können also auch sagen, wenn sich diese Hand bewegt, dann bewegen sich diese Diener mit. Wenn diese Hand wirkt, dann kann Jesus diese Diener benutzen als Werkzeuge. Wenn diese Hand hobelt, dann benutzt er eins dieser Werkzeuge und hobelt. Wenn er schleift, dann benutzt er eines dieser Werkzeuge und schleift. Und wenn er ölt, nimmt er auch eines dieser Werkzeuge. Die Kraft, die Wirkung, die Autorität kommt also nicht von diesen Engeln, nicht von diesen Werkzeugen aus, sondern von dieser Hand, diese mächtige Hand Gottes, die hier am Wirken ist. Es ist Jesus, der wirkt. Es ist Jesus, der diese sieben Sterne in seiner Hand hat. Und es heißt, als zweites Erkennungsmerkmal, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Und wir haben diese Beschreibung ja auch, dass diese sieben Leuchter, da heißt es, die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind sieben Gemeinden. Also derjenige, der die sieben Engel in der Hand hat, der geht durch diese Leuchter hindurch. Er geht mitten unter ihnen einher. Und wenn diese Leuchter die Gemeinden sind, dann wissen wir, dass Jesus unter diesen Gemeinden ist. Und die Gemeinde wird hier als Leuchter beschrieben. Ein Leuchter, er leuchtet, er gibt Licht von sich. Also hier scheint etwas. Und das, was da scheint, das sind die Eigenschaften Gottes. Es ist die Liebe, es ist die Barmherzigkeit, es ist die Geduld. Hier in der Gemeinde soll das leuchten, was das Evangelium darstellt. Dass das Evangelium gelebt wird, dass Buße und Umkehr da ist, dass Vergebung da ist, dass Liebe da ist, dass Ermutigung da ist, dass Geduld da ist. Und es sind nicht hölzerne Leuchter, sondern es sind goldene Leuchter. Unter den sieben goldenen Leuchtern. Dieses Gold ist diese Reinheit der Gemeinde. Es ist dieses Wertvolle. Ja. Und mich hat diese Beschreibung erinnert an den Garten Eden. Wenn Jesus hier mitten unter der Gemeinde wandelt, wenn er einhergeht unter den Leuchtern, dann heißt es in 1. Mose 3, Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging. Also auch da war diese Gemeinschaft da, diese Nähe da. Genau wie dort diese Vertrautheit zwischen Adam und Eva mit Gott war, so soll diese Vertrautheit zwischen Jesus und seiner Gemeinde da sein. Jesus geht unter den Gemeinden einher. Er ist gegenwärtig, er sieht, er hört, er ist uns nah und er kennt uns. Und dann gehen wir in den Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind, und hast sie als Lügner entlarvt. Und hast viel ertragen und hast Ausdauer. Und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Und dann in Vers 6, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Also aus dieser Vertrautheit, die wir sehen, wenn wir dieses Bild betrachten, dass Jesus die Hirten in der Hand hat, die diese Engel in der Hand hat, wenn wir sehen, wie er in der Gemeinde einhergeht, wie er vertraut ist mit dieser Gemeinde, und dann heißt es, ich kenne deine Werke und weiß deine Ausdauer. Also das ist eine Beschreibung aus dem eigenen Kennen. Ja? Es ist nicht ein vom Hörensagen weitergeben, sondern diese Vertrautheit zeigt sich hier, dass Jesus sehr genau beschreibt, was gut war in der Gemeinde. Er lobt sie zuerst. Und es ist ein großer Katalog an Lob, den wir hier sehen. Es sind Werke da, statt dass sie ergebnislos ist. Es ist Mühe da, statt Leichtfertigkeit. Ausdauer statt Müdigkeit. Sie können das Böse nicht ertragen, statt dem gleichgültig gegenüberzustehen. Sie haben die scheinbaren Apostel geprüft und entlarvt. Und allein das ist schon sehr bemerkenswert. Die Gemeinde hat ja ein Unterscheidungsvermögen. Sie konnte das beurteilen. Das setzt geistliche Reife voraus. Sie haben viel ertragen, also können wir davon ausgehen, dass sie keinen leichten Weg hatten, dass sie Leid ertragen mussten, durch Schwierigkeiten gehen mussten. Und es wird zweimal die Ausdauer erwähnt. Geübt im Durchhalten eine Gemeinde, die nicht schnell aufgibt. Sie hat sich abgemüht und sie hat sich nicht entmutigen lassen. Und dann in Vers 6 dieses Verhältnis zu den Nikolaiten. Ich konnte jetzt nicht herausfinden, wer die Nikolaiten waren. Es gibt verschiedene Ideen und Vorstellungen, aber so wie ich das lese, stelle ich mir vor, dass es eine geistliche Strömung war, eine religiöse Gruppierung vielleicht, und dass das in Verbindung mit diesem Unterscheidungsvermögen von der Gemeinde steht. Wir können also sagen, dass Jesus all diese guten Werke und all diese guten Eigenschaften der Gemeinde sieht. Der ist nicht einseitig irgendwie, sondern er sieht wirklich alle Seiten. Und an dieser Fülle der Beschreibung erkennen wir einfach, wie nah Jesus dieser Gemeinde war. Er beschreibt den aktuellen Zustand. Und wenn eine Gemeinde einen solchen Zustand hat, zum aktuellen Zeitpunkt können wir davon ausgehen, dass sie einen sehr guten Anfang genommen hat. Und wir wissen, dass Paulus dort 3 Jahre gedient hat, dass er die Gemeinde dort gegründet hat, dass er sie gebaut hat. Das ist uns in Apostelgeschichte 19 und 20 berichtet. Wir wissen, dass später Timotheus und auch der Apostel Johannes dort als Mitarbeiter gewirkt haben. Und dann gehen wir in Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Kehre um und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Nach all dem Lob, nach all den guten Eigenschaften und Errungenschaften kommt nun der Tadel. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wir sehen hier einfach, dass Jesus unparteiisch ist. Es ist ihm nicht so, dass er das jetzt irgendwie wertschätzt und sagt, boah, die Gemeinde, die ist jetzt so gut, die hat so viele gute Werke und dann kann ich darüber hinwegsehen irgendwie. Sondern er kennt das Gute und er kennt genauso das Schlechte. Sie hatten einen guten Anfang, sie hatten Werke vorzuweisen, sie hatten geistliche Zunahme vorzuweisen, geistliche Errungenschaften konnten gezeigt werden, Geistesgaben, große Erkenntnis, großer Glaube, aber sie konnten sich auf das alles nichts einbilden. Die erste Liebe haben sie verlassen. Und dieses Verlassen, das habe ich nachgeschlagen, und es ist ein aktives Verb. Es ist nicht, bist du irgendwie abhanden gekommen oder so, sondern du hast es verlassen. Aktiv. Da ist das Feuer erloschen, die Leidenschaft ist verloren gegangen. Keine Kraft, keine Kraft, keine Herzlichkeit, diese Liebe, diese erste Liebe, dieses Brennende ist weg. Diese Freude über die Vergebung, der Fokus, der ungeteilte Fokus auf Jesus, auf sein Opfer, auf das, was er für uns getan hat, ist weg. Eine Freude, die am Anfang da ist, wenn wir diese Vergebung erfahren, dann können wir das nicht für uns selbst behalten, sondern wir wollen es weitertragen, wir wollen anderen davon erzählen. Wenn diese erste Liebe weg ist, dann ist dieses Feuer auch erloschen. Und wisst ihr, das ist nicht irgendwie eine gute Bilanz und jetzt ist so ein Manko, sondern die Liebe ist alles. Die Liebe ist das Hauptgebot. Ja, das ist ja auch in unserem Text mit drin, in Matthäus 22. Ich lese uns kurz die Verse 37 bis 40. Da wird Jesus gefragt: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus aber sagte zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Hier ist das ganze Gesetz und die Propheten drin. Hier steckt alles drin. Die Liebe ist das Wesentliche, es ist diese Quintessenz unseres Lebens. Und es heißt immer wieder ganz, ganz, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Da passt keine Trennung rein. Da darf nicht irgendwie ungeteilt sein, sondern das Ganze muss darauf gerichtet sein. Eine ungeteilte Liebe. Und in 1. Korinther 13 heißt es, und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, dann wäre es mir nichts nütze. Das zeigt diese Schwere dieser Anklage. Du hast die erste Liebe verlassen. Wo die Liebe fehlt, da ist alles nichts nütze. Es zeigt diese Schwere vom Verlust. Dieser Mangel, den Jesus hier aufzeigt, er kostet der Gemeinde alles. Aber wisst ihr, Jesus zeigt dieses Defizit. Er verbindet es mit einer klaren Warnung an die Gemeinde. Ich werde den Leuchter umstoßen. Also die Gemeinde kann ohne diese Liebe nicht weiter bestehen. Das Licht der Gemeinde wird erlöschen. Wenn der Leuchter umgestoßen wird, dann ist da nichts mehr, was brennen kann. Nichts mehr, was gesehen werden kann. Aber Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und der Gnade. Er warnt, aber er gibt noch die Möglichkeit, rechtzeitig zu reagieren. Er wartet nicht ab und sagt, so, jetzt Gericht und es ist zu spät, sondern er gibt rechtzeitig die Möglichkeit. Er lässt hier an diese Gemeinde diese Warnung bringen und er gibt diese Möglichkeit, alles in Ordnung zu bringen, statt direkt zu bestrafen. Kehre um. Tu die ersten Werke. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Und das ist das Gleiche damals wie heute. Jesus ist schonungslos, indem er den Finger in die Wunde legt, indem er uns aufzeigt, wo wir Mängel haben, wo die Liebe erkaltet ist, aber nicht um uns runterzudrücken, um uns einfach nur schlecht zu machen, sondern um uns wieder aufzuheben, um uns Vergebung zu schenken. Deshalb ist die Frage an uns, sehen wir noch, wie Jesus uns liebt? Und wie ist unsere Antwort gegenüber Gott, gegenüber demjenigen, der alles weiß, auf die Frage, liebst du mich? Und wisst ihr, hier ist es sehr gefährlich oder ich möchte uns hier zur Vorsicht aufrufen, das nicht leichtfertig zu beantworten. Nicht vorschnell die Antwort herauszuschießen, sondern darüber nachzudenken, uns vor Gott prüfen. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass diese Liebe erkaltet ist, dann dürfen wir um Vergebung bitten. Dann dürfen wir um neue Liebe bitten. Tu die ersten Werke. Kehre um. Wo die Liebe da ist, da dürfen wir von Petrus lernen, der nach der Auferstehung von Jesus kleinlauter geworden ist, auf die Frage, hast du mich lieb? Da sagt der Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wir wollen jetzt noch den Abschnitt lesen, der auf den Flyern abgedruckt ist. Jesus ist der Herr einer jeden Ortsgemeinde und kennt jedes ihrer Glieder. Er sieht unseren Glauben und unsere Werke, mit denen wir ihm dienen. In Apostelgeschichte 19 und 20 sowie im Brief des Paulus an die Epheser lesen wir, dass die Gemeinde in Ephesus durch den Dienst der Apostel einen erstaunlichen Anfang hatte. Es kam dort zu einer großen Erweckung und sie wurden mit guten Werken und geistlichem Segen erfüllt. Doch mit der Zeit hatten sie ihre erste Liebe zum Herrn verlassen. Jesus rief sie zur Umkehr auf, da sie aus der Gnade gefallen waren und ihre Stellung vor dem Herrn verloren hatten. Dies verstößt gegen das größte Gebot, den Herrn zu lieben. Wenn Jesus uns heute fragen würde, liebst du mich wirklich? Wie würde unsere Antwort dann lauten? Möge Gott uns davor bewahren, ihm mit einem geteilten Herzen zu dienen. Lasst uns beten, dass unsere Liebe zu Jesus niemals erkaltet und dass wir umkehren, falls sie erkaltet ist. Lasst uns beten, dass wir mit guten Werken, Geduld, Unterscheidungsvermögen und Ausdauer ausgerüstet werden. Lasst uns beten, dass wir hören, was der Geist der Gemeinde heute sagt.